Ich weiß, ich bin hier. Dann von Mockleberg Ost musste ich nach Mockleberg Mitte in die Schule gehen. Das ist also ein ganzes Stückchen Weg und da mussten wir immer durch den Auwald. Und da kann ich mich erinnern, da haben wir, wenn es nach Hause ging, ja manchmal zwei Stunden gebraucht, bis wir nach Hause waren. Man musste nicht alles laufen, Fahrräder gab es sowas noch nicht. Und da haben wir im Auwald, kann ich mich besinnen, mal im Nachhinein einen Milanhorst, einen Rotmilanhorst beobachtet und hatten uns, da waren Bänke, so eine Sitzgruppe mit Bänken, haben uns dort versteckt. Und da hat der Rotmilan uns angegriffen, also sein Nest verteidigt. Ja, der machte Sturzfliege auf uns. Das war ein bisschen mitten im Wald, so ein bisschen, wie gesagt, eine Kahlfläche, weil da so eine Sitzgruppe war. Und wir haben uns dort als Kinder aufgehalten und der kam hier im Tiefloch auf uns runter, natürlich nicht Körperkontakt, aber hat uns hier gehasst, wollen wir mal sagen. Ja, ja. Das war dann schon in der Kindheit ein tolles Erlebnis. Haben wir uns unter der Bank verkrochen und haben mit diesen Bärlauchblättern die Bank verkleidet, also zugemacht. Da hat man wie so einen Unterstand und haben dort unter der Bank gelegen. Und da hat er sich natürlich dann beruhigt.
Tja, wie kommen Menschen dazu, sich mit dieser seltsamen Materie zu beschäftigen, mit Vögeln? Das war vielleicht ein Beispiel. Im letzten Jahr haben wir Josef H. Reichhoffs Buch mal vorgestellt mit dem Namen Ornis. Und jetzt gibt es einen Film. Ein Dokumentarfilm des Leipziger Filmemachers Markus Held, den ich mich freue, jetzt am Telefon begrüßen zu können, um gemeinsam herauszukriegen, was denn so besonders ist an diesen Menschen, die draußen rumlaufen in der Natur und sich von Rotmilanen und Käuzen angreifen lassen oder gar Vögel nachahmen, um sie anzulocken oder was auch immer. Was hat dich denn gereizt an der Materie? Ist ja nicht das erste Mal, dass du dich mit Natur beschäftigst. Was war es bei den Leuten?
Ja, das war ein relativ organischer, lebensbegleitender Prozess. In meinem Kunststudium bin ich über Kommilitonen tatsächlich dann an diesen ornithologischen Verein zu Leipzig gegründet, 1881 geraten. Das klingt erstmal nicht sehr jugendlich, frisch, studentisch. War es auch nicht unbedingt, aber trotzdem war da gleich eine Faszination da mit den Leuten und auch eine komplett neue Welt hat sich da aufgemacht. Also als Kind habe ich zwar auch vielleicht mal über den Gartenteich gehangen und was ein Rotmilan ist, das wusste ich auch schon. Aber dass es haufenweise verschiedene Entenarten gäbe und alle möglichen Tiere, die man normal in seiner Wahrnehmung völlig ausgeblendet hatte oder noch nie auf dem Schirm, das war schon relativ Augen- und Ohrenöffnen.
Jetzt ist es ja trotzdem so, dass ein Film weniger über die Vogelarten geht, sondern sich natürlich vor allen Dingen mit denen beschäftigt, die da so umherlaufen und bei so einer, früher hätte man gesagt, Fachgruppe, angesiedelt beim Kulturbund der DDR, heute sind es in der Regel Vereine und oder ornithologische Gesellschaft oder so, ne? Die da rumlaufen, sind ja in der Regel auch ein bisschen älter. Also das Durchschnittsalter dürfte sowas wie bei, naja, ich sag mal, 50 liegen oder so. Was sind denn das für Menschen? Und was treibt die um aus deiner Sicht? Du hast sie ja begleitet lange Zeit.
Ja, das war meine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Da sich ja so eine Gruppe zusammenschließt unter einem vermeintlich einheitlichen Ziel, hat man dann doch mit der Zeit mitgekriegt, dass die Motivationen eigentlich sehr unterschiedlich sind. Man oft tatsächlich an die individuellen Motivationen gar nicht so herankommt. Mhm. Also oft sind die vielleicht ein bisschen versteckt in so einer Struktur oder auch einer sozialen Bindung. Also ich habe ja die Leute gefragt, wie sie zum Beispiel zu diesem Verein gekommen sind. Und oft sind es dann halt persönliche Begegnungen mit anderen Vereinsmitgliedern in der frühen Jugend. Die sind draußen rumgestromert und wurden dann mal aufgegriffen quasi von so einer Exkursion und einfach eingeladen. Und die Eltern gaben dann die Erlaubnis und sie sind mitgegangen. Und die Frage auf die Antwort, warum nun Vögel, die wird meistens mit Schulterzucken tatsächlich beantwortet von Leuten, die sich 60 Jahre eben dauerhaft damit beschäftigt haben. Mhm. Und das ist ganz faszinierend. Und im Film, also bei den Interviews ging es mir selbst auch so. Ich hätte gern natürlich vielleicht eine klare, markante Antwort da gehabt. Aber der Film ist da relativ lang und auch die Einstellungen sind sehr lang und die Gespräche recht ausgedehnt. Und zwischen den Zeilen, oft eher wie die Leute sprechen, bekommt man halt auch so eine Beziehung zu dem Objekt oder Subjekt der Begierde mit. Also es gibt halt Leute, die massenweise Datenreihen aufnehmen und ihre Befriedigung darin finden, das dann irgendwann mal nach 25 Jahren zu veröffentlichen. Und dann gibt es aber eben auch Menschen, die Vögel finden, die gegen Scheiben geflogen sind und die quasi in 24-Stunden-Schichten allein einfach aufpäppeln und dann wieder freilassen und das alles ohne Bezahlung und ehrenamtlich, wie man sagen würde.
Ich habe sowas Ähnliches mal fürs Radio probiert und habe unter anderem auch einen, der eigentlich von Berufswegen zählen und Daten erfassen muss, nämlich auf dieser kurischen Nährung, also in Litauen, was dann so zu diesem russischen Zipfel darüber geht, in so einer alten Vogelwarte saß und der dann nach einer Stunde Gespräch irgendwie so zu sich kam und sagte, naja, eigentlich ist es so ein Freiheitsmoment. Also sozusagen rechts und links von dieser Tätigkeit ist da eben dann nichts mehr, also man kann das ausblenden und kann so ganz in diesem, wenn man so will, unsinnigen Setting sein oder, wenn man es positiv wendet, also in einem anderen Setting sein, also was weniger funktional bestimmt ist als dadurch, dass es ja eben Vögel sind, die irgendwie auch ziehen und sich bewegen und immer irgendwo auftauchen können. Das ist also insgesamt auch eine Bereicherung des, der, also wie so eine Art Differenzebene zum eigenen Dasein ist. Also wie so ein alter Ego, was man da sozusagen leben kann für einen Moment. Du sagst ja auch Freizeit, das, die wenigsten kriegen ja dafür Geld und wenn, dann kommen sie gar nicht raus zum Beobachten und dem eigentlichen Erleben. Die Leute, die du gesehen hast, da, du sagst ja, sie sind sehr unterschiedlich. Wie viel sind das? Wie hast du so eine Auswahl getroffen von den Leuten?
Also ich habe alle Leute aus dem Leipziger Verein, damals eben auch der DDR-Fachgruppe, wie du schon gesagt hast, ausgewählt, um einerseits mich selbst nicht zu sehr, also in der Ausuferung preiszugeben und eben mal zu schauen, wie sieht denn so eine homogene Gruppe aus, was kann man denn da rausholen an Diversität, wie man heutzutage sagen würde. Und es sind eine Ornithologin und 8 Ornithologen und mein Problem war tatsächlich auch, die Gruppe immer kleiner wird und auch immer älter wird, die Leute eigentlich kaum noch rausgehen. Also das ist natürlich ein Phänomen, das ist relativ weit verbreitet, jetzt auch in anderen Vereinen, aber relativ drastisch tatsächlich in Leipzig für so eine Stadt diese Größe. Und es gibt natürlich auch einfach diese Diskrepanz, dass in scheinbar kein Nachwuchs da ist, aber ich weiß natürlich, dass das jetzt so absolut nicht unbedingt der Fall ist. Man wird vielleicht dann durch gewisse Strukturen einfach auch nicht mehr erreicht.
Ja, das gab ja vielleicht doch nochmal den Link zu diesem DDR-Alltag. Da gab es ja tatsächlich auch sowas wie, was ich da mal miterleben durfte, die Station junger Techniker und Naturforscher und sowas. Und es war natürlich wie andere, die Sport gemacht haben, auch ein sozialer Raum vor allen Dingen. Also man war mit Gleichaltrigen unterwegs, in der Regel dann auch noch irgendwie in unsicherem Terrain. Denn da, wo die Natur am wüstesten ist, sind die meisten Vogelarten anzutreffen in der Regel. Also wo man eben keinen Weg hat und so weiter oder ins Wintereis der Elbe einbricht. Und dann war das natürlich immer auch so eine Art Erlebnistouren. Diese DDR-Sozialisierung in zum Beispiel Fachgruppen des Kulturbunds hatte aber auch eine andere Seite, die ich ja auch kennenlernen durfte, dass da ganz andere Gespräche geführt wurden. Also es war wie so eine Art subkultureller Raum innerhalb der sehr stark strukturierten DDR. Ist dir sowas auch begegnet in den Gesprächen? Also dieses Nachdenken über, was hatte denn diese Beschäftigung mit Vögeln in der DDR für eine Funktion? Haben Leute darüber gesprochen? Wenn ja, wie?
Ja, also es wurde darüber gesprochen, aber eher so, dass jetzt zum Beispiel so eine politische Verortung oder so eigentlich rausgehalten wurde. also zumindest versucht, oder so eine zu krasse gesellschaftliche Reflexion. Das lag jetzt vielleicht aber auch daran, dass die Leute mit mir oft vielleicht das Gefühl hatten, eher so ein Fachgespräch zu führen. Es kam dann zwischendrin schon immer wieder raus, also einfach in Episodenform, Situationen, wo natürlich dieses gesellschaftliche durchbricht, was spätestens bei Vogelbeobachtungen an der Ostsee irgendwo im Grenzgebiet dann auftaucht, dass die Leute natürlich auch mal dann eingesackt wurden und mal kurz verhört, weil man hat natürlich auch technische Geräte wie Fanggläser mit. Also genau, also mal eine Nacht in einer Verhörzelle, das muss man als Ornithologe, vielleicht wenn man auch dann nochmal Richtung Osteuropa sich aufgemacht hat, schon mal in Kauf nehmen oder durchsuchen von Gepäck und merkwürdige Fragen, wenn man zum Beispiel Karten schon vorgezeichnet hat, in welche Gebiete möchte ich mir schon mal ansehen, das Land, in das ich fahre, und die Leute am Flughafen das dann eher so schon als Fluchtskizzen zum Beispiel gedeutet haben.
Hm. Jetzt, es ist ja, also die Beschäftigung damit, du bist natürlich Doc-Filmer, aber und das Interesse und die Neugier wahrscheinlich vorausgesetzt verschiedenen Stoffen gegenüber, aber trotzdem gibt es ja bei dir auch so einen Fokus. Was ist denn die Beschäftigung mit so einem, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Natursetting, weil das oft ja Kulturlandschaften auch sind. Was meint das für dich? Was ist das, was bedeutet das für deinen Alltag?
Naja, also mein Alltag ist ja tatsächlich so, dass ich zwar Kunst studiert habe, aber inzwischen auch in einem Planungsbüro für Naturschutz arbeite, also quasi Quereinsteiger und so meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, was auch als eben mit einem Diplom für Kunst kann man natürlich viele Dinge, aber auch sehr wenig tun. Und so ist es halt sehr aus dem Leben heraus entstanden, aus privaten Fragen, die mich auch mehrere Jahre begleitet haben. Und diese Landschaft, die erlebe ich halt ja selber immer wieder und die ändert sich halt auch schon in meiner Zeit, wie ich existiere, weil es ja noch nicht sehr lange ist. Ein bisschen über 30 Jahre, sehr stark. Also gerade die Tagebauflächen, wenn man das sich anguckt, gibt es halt einerseits diesen Rekultivierungsprozess und andererseits werden ja inzwischen teilweise wieder alte Abbaugebiete neu aufgeschlossen. Einfach die Stadt Leipzig, die ja inzwischen auch die schnellstwachsende Stadt in Leipzig ist. Und das ist durchaus spürbar inzwischen. Also mal rauszukommen, zum Beispiel wenn man wie ich mit dem Fahrrad fährt und eben zum Beispiel einen Kopfglas zu bekommen, weil es vielleicht eben auch so eine Motivation ist, diese Parallelwelt zu erobern, die eben nicht der Alltag ist, gar nicht mehr so einfach. Also da fährt man schon gerne mal 25 Kilometer, bis es dann ruhig wird.
Genau. Es ist schön, dass sich ja auch sozusagen deine Beschäftigung mit dem von dir gerade beschriebenen, wenn man so will, Tagebau, irgendwie seltsamen Ansichten, also die Bergbaufolgelandschaft, dann auch oft mit sowas verbindet wie deinem jetzigen Thema bei Ornis, weil das sind in der Regel ja dann die fast schon interessantesten Gebiete rund um Leipzig und Halle, wo einfach neue Settings von Natur entstehen und damit wahrscheinlich hoffentlich auch ein Antrieb ist für die alternden Ornithologen, die du da porträtiert hast. Aber jetzt kommen wir mal zum Punkt. Den Film, meine lieben Hörerinnen und Hörer, den können Sie nur sehen, wenn Sie sich da beteiligen. Denn auch das ist, wie die Beschäftigung mit den Vögeln selbst, in dem Moment auch ein Vorhaben, was irgendwie in der Freizeit von Markus Held passiert ist, mit dem ich hier gerade spreche. Das heißt, wir reden über eine Crowdfunding-Aktion für diesen Doc-Film Ornis. Und da können Sie mal auf die Seite afternature.net gucken, also ja, wie das Englische, afternature.net. Da finden Sie ein bisschen mehr Informationen dazu. Aber Crowdfunding heißt einfach, ich kann dort auch klicken, ne? Markus, wie sieht es aus?
Ja, also es sieht eigentlich relativ simpel aus. Ich habe vor rechtlich einer Woche auf der Plattform Vision Bakery, die ja auch in Leipzig angesiedelt ist, also auch lokal, zum Lokalthema passend, das ist eine Crowdfunding-Plattform, das habe ich in diese Aktion gestartet. Und jetzt in einer Woche sind schon die Hälfte des Betrages zusammengekommen, worüber ich sehr glücklich bin. Und dazu muss ich sagen, dass das Projekt schon auch unterstützt wurde, also von der Kulturstiftung Freistaates Sachsen und vom Amt für Umwelt in Leipzig. Also das sind jetzt keine Beträge, wo ich jetzt irgendwie großartige Flugreisen mitmachen könnte, aber das brauchte ich auch nicht.
Was muss denn doch zusammenkommen?
Jetzt brauche ich quasi noch knapp 1.900 Euro.
Okay, also wenn wir wenn wir davon ausgehen, dass rund 20.000 zuhören, dann braucht er eigentlich bloß ein Zehntel sich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und schauen Sie einfach mal unter afternature.net oder Docfilm Ornis finden Sie es auch auf Vision Bakery. Es ist gehostet, diese Crowdfunding-Aktion. Und ich sprach mit Markus Held zu diesem neuen Film. Ornis klingt sehr schön. Sie können auch einen kleinen Trailer schon zu diesem Film sehen auf Vimeo. Einfach nach Ornis gucken, dann finden Sie den und kriegen so ein bisschen auch was mit von der Ästhetik dieses Films, die mir sehr gut gefällt. Und dir danke ich fürs frühe Aufstehen, aber als vielleicht Ornithologe bist du das ja auch gewohnt, oder?
In der Tat, ja.
Ich habe noch ein kleines Schmeckerchen für dich und ja, wünsche dir viel Erfolg.
Vielen Dank.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.